Okay. So, unser Thema ist eBay und Hehlerei auf eBay. Und wir haben das halt erstmal drei grobe Themen aufgebaut. Wie funktioniert eBay, was passiert da? Dann nur Look und Betrug. Da geht er dann halt auf spezielle Fälle nochmal ein. Und dann halt noch das Thema Sicherheit bei Online-Optionen. Also hier halt nochmal grob das Inhaltsverzeichnis. So, also eBay ist halt praktisch aus der Idee geboren, halt so einen tollen Flohmarkt halt aufzubauen. Ursprünglich halt aus der Idee geboren, dass man halt Briefmarken kauft und so weiter. Und man hat halt einen Käufer mit Geld und einen Verkäufer, der halt seine Waren anbietet und als Plattform halt eBay. So, und genau. Ja? Das ist sein Künstler.
Das ist auch wirklich.
Also wir wollten keine Kipps.
Ich finde es geil,
okay.
Ich finde es geil.
Ich glaube, war das ein Photoshop oder?
Es war so ein Gemisch aus Paint und Photoshop.
Genau, wie gesagt. Ja, genau, also das ist halt so die Idee, die hinter eBay steht. Genau. eBay?
Ja, Pay, also warum bucht diese
also. Ehrlich gesagt, war das glaube ich nicht relevant für das Thema und ich möchte auch nicht sagen, nee, tut mir leid, also das hat mich jetzt nicht so interessiert. Genau, also eBay, weißt du es?
Nee, nicht.
Achso, okay. Also eBay tritt eigentlich bei den ganzen Vertragsdingen eigentlich nur als Vermittler auf. Also er bietet halt die Plattform an, wo die Leute halt ihre Waren halt einstellen können und so weiter und wo sie es halt auch dank der Suchmaschine halt suchen können. eBay hält sich aber allerdings halt aus dem Handel raus. Also der Handel selbst wird über die Vertragspartner selbst geschlossen. Also der Verkäufer und der Käufer selbst regeln das dann halt. Deshalb übernimmt eBay auch keine Haftung. Das ist insofern sehr intelligent gemacht, weil wenn irgendwas passiert, eBay hat damit nichts zu tun. Also die müssen nicht irgendwie dafür haften, wenn irgendein Betrug irgendwie noch, ja, in irgendeiner Art und Weise ausgeübt wird. Genau. Das heißt, sie haben keine Sicherheit. Der Käufer und der Verkäufer bleiben eigentlich auf sich selbst gestellt und haben keine Ansprüche an eBay zu stellen. Und eBay hat zwar auch, wie wir gehört haben, eine AGB, also vorher das Thema, auch das Zigarette hatten wir ja als AGBs, aber die spielen halt keine Rolle bei dem Kaufvertrag, der geschlossen wird zwischen Käufer und Verkäufer, weil eBay ja, wie gesagt, nur als Vermittler auftritt und der Kaufvertrag nur zwischen dem Verkäufer und dem Käufer geschlossen wird. Dementsprechend haben die eigentlich, das sind zwar Richtlinien, aber die sind nicht bindend, also die sind nicht vor Gericht einzuklagen. Genau, und dann haben wir nochmal so eine schöne Folie, damit ihr das mal verdeutlicht halt. Also das Warenangebot wird halt über eBay angeboten, wobei allerdings der Verkäufer, also und der Vertrag wird dann halt außenrum über eBay halt geschlossen hat. Es wird halt vom Käufer die Ware bezahlt und im Idealfall wird die Ware natürlich dann auch verwendet. Genau. So, man hat also. Bei eBay hat man allerdings auch noch drei verschiedene Verkaufsmöglichkeiten. Also neben der klassischen Online-Auktion hat man halt noch die Sofortkaufmöglichkeit. Und man hat für kommerzielle Anbieter, also Verkäufer, hat man halt noch den eBay-Shop eingeführt. Also ein permanentes Angebot. Genau. Wie funktioniert das also jetzt bei eBay? Also man ist unbedarft, geht also hin und geht auf die Seite, meldet sich bei eBay an. Ist egal, ob man jetzt erstmal Verkäufer ist oder Käufer. Man muss halt seine persönlichen Daten eintragen und seine Adresse und seine Kontodaten. Dann geht man halt weiter und man will jetzt entweder ein Angebot einstellen oder man sucht ein Angebot auf der eBay-Seite. Das ist auch relativ unkompliziert. Man hat ein Suchfeld und also ich denke, jeder von euch ist mit eBay vertraut. Also deswegen, wir haben es trotzdem eingenommen. Man gibt halt eine Gebotsabgabe ab. Und wir gehen jetzt von dem Fall aus, also wir haben zwar diese drei Verkaufsmöglichkeiten, aber wir gehen jetzt davon aus, dass es eine Online-Auktion ist. Und das heißt, es ist jetzt ein Zuschlag passiert. Also man hat erst eine Willenserklärung abgegeben, dass man zu dem Preis das kaufen möchte. Und jetzt hat man mit dem Zuschlag den Kaufvertrag abgeschlossen. Das heißt, es ist jetzt bindend, das Gebot. Also das Gebot ist immer bindend, aber es ist jetzt...
Ja?
Genau, genau. Also es ist halt so, wenn du 10,50 Euro jetzt, also du kaufst einen Comic-Heft und sagst, okay, das ist 10,50 Euro, wie ich dafür maximal ausgebe, und du tippst jetzt 1050 Euro, weil du halt einfach das Komma vergessen hast. Dann musst du das sofort ändern, also dann, du hast die Möglichkeit, sofort von deinem Gebot zurückzutreten. Wenn du es aber erst nach dem Kauf machst, dann geht das wiederum nicht mehr. Also wenn es der...
Also zum Beispiel bei der Sachen, du hast den richtigen Preis eingegeben, aber wir haben das auch wieder gesehen, ich verkaufe PlayStation 3 und dann machst du ein Foto von PlayStation
3. Ja, genau, also dazu kommen wir später noch. Du musst halt wirklich genau lesen, die Beschreibung, und du musst wirklich dich selber vorher versichern, was du da eigentlich kaufst. Also das Gebot ist in der Regel immer bindend, also das Gebot ist meistens nicht anfechtbar. Es sei denn, du hast wirklich einen Vertipper.
Das heißt, wenn der Verkäufer widersprüchliche Informationen bei der Auktion geschrieben hat, dann muss man vorher nachfragen, um es zu klären. Man kann jetzt nicht sagen, ich habe geboten.
Und ja, dazu kommen wir auch. Aber das ist, wenn der Verkäufer widersprüchliche Informationen beziehungsweise falsche Informationen reinstellt, dann haftet er dafür. Also dann hast du einen Anspruch darauf, was er eigentlich reingestellt hat. Also es ist... Das ist halt auch wieder so Juristendeutsch, das ist halt alles so verklausuliert, aber im Prinzip musst du eigentlich eine wahre Angabe machen, weil es ja nicht nachprüfbar ist, was du da eigentlich kaufst. Also du kannst ja nicht hingehen wie beim Flohmarkt und so gucken so und sagen so. Ja, eben. Also es muss, die Beschreibung muss wahrheitsgemäß gemacht werden. Wenn sie falsch ist, haftet derjenige, der für sie reingesetzt hat. Genau. Also, danach ist halt dieser Kaufvertrag zwischen Käufer und Verkäufer. Und diese Online-Auktion ist also im Prinzip keine Auktion im juristischen Sinne. Das heißt, es ist eigentlich wirklich ein Kaufvertrag, den jeder abschließt. Also nichts mit irgendwie von wegen Handheben, so wie man das halt kennt. Diese Gesetze für die Auktion greifen dort nicht. Dann geht in der Regel davon aus, dass ein Austausch von persönlichen Daten stattfindet. Also ich gebe demjenigen meine Kontodaten und ich ihm seine Adresse und so weiter. Und dann wird die Waren ausgetauscht. Also Geld- und Warenaustausch. Und das war jetzt erstmal nur zum Allgemeinen, wie funktioniert eBay und...
Das ist eine große Frage. Ja. Also, du hast gerade gesagt, das kommt die Kauftauschscheine durch die gegenseitigen Willenserklärungen.
Genau.
Und weil das jetzt, wenn mich jemand überbietet, dann kann ich
sehen, ob... Das ist ja klar, dann ist meine Willenserklärung ja nichtig, weil derjenige, der mehr ausgeben will dafür, ist dann halt der Vertragspartner für den Verkäufer.
Also der wechselt dann so.
Der wechselt dann
auch. Ja, das ist nämlich auch die Begründung eigentlich, erst nach Zeitablauf ist ja der Vertrag wirklich zustande gekommen. Mhm. Und deswegen ist auch der Grund, warum eBay nicht als, also diese Online-Auktion nicht als Option gelten, weil die nach Zeitablauf ablaufen, nicht nach...
Also sie sind zeitlich begrenzt.
Nicht nach erstens, zweitens, drittens, er kriegt jetzt den Zuschlag, sondern dann läuft einfach die Zeit aus und deswegen wird es nicht als echte Auktion.
Also das zu diesem letzten Zeitpunkt bestehende letzte Angebot, das ist dann jetzt
genau. Also im Idealfall natürlich das Höchste dann. Also das, auch das Höchste. Aber wenn er halt, wie gesagt, Vertipper hatte und er dann halt trotzdem geboten wurde, weil es 10,50 Euro für nächste Jahr als 12 Euro, dann ist nicht unbedingt das Letzte das Bindende, sondern das Höchste in dem Idealfall. Aber er zieht es halt zurück. Und also es ist dann halt wirklich so, je nachdem, Fall auszulegen.
Okay. Gut, kommen wir hin zum Lug und Betrug, wo ich ein paar Fälle vorstelle und ich komme als erstes mal zu dem Fall, der auch in der Aufgabenstellung genannt wird, der Aufreißer unseres Themas, ist nämlich zu dem Thema Hehlerei. Es gab diesen Fall, da haben diverse Hehler, das war glaube ich eine ganze Gruppe, die haben Navigationsgeräte bei eBay vertickt. Und nun hat ein ahnungsloser Käufer ausgerechnet eins dieser Navigationsgeräte erstanden für, ich glaube, 600, 650 Euro in dem Dreh. Das Startangebot lag bei 1 Euro und ja, wie es ist, schaut sich das ja hoch. Der Wert eines solchen Navigationsgeräts lag übrigens bei so 2000 Euro. Natürlich hat man das alles rausgekriegt und jetzt kamen die in Pforzheim auf die Idee, wir verurteilen den Käufer des Navigationsgerätes wegen Hehlerei. Im Normalfall wird ja bei Hehlerei sowohl Verkäufer als auch Käufer verklagt. Der arme Käufer fiel natürlich aus allen Wolken, spielt aber keine Rolle, wurde trotzdem verklagt, und zwar zu einer Strafe von 1200 Euro. Die Begründung des Richters in Pforzheim war, es ist Erstens, das Startangebot lag bei 1 Euro, das sei so verdächtig günstig gewesen, da hätte man Verdacht schöpfen sollen. Und der zweite Begründung, ich glaube, die kann man ein wenig vernachlässigen, weil sie doch etwas vorurteilsbehaftet ist, die Ware stamme aus Polen. Also ich meine, das ist schon eine merkwürdige Begründung, aber ja.
Das heißt, der Artikelstandort war in Polen?
Ja, also der Verkäufer hat aus Polen das...
Da hat der Richter gesagt, da muss man
hellhörig werden. Ja, da müsste man hellhörig werden. Nun ist die Frage, was haltet ihr denn eigentlich von dieser Begründung und was für Folgen, meint ihr, hat das für eBay?
Ja,
also.
Es heißt immer, man soll bei Euro anfangen, damit man eben sehr hoch am Ende auch hinauskommt. Also dementsprechend würde ich sagen, ich als Verkäufer habe ja eigentlich nur ein Bild von eBay verfolgt, dass ich bei Euro angesetzt habe, also das ist natürlich wieder dabei.
Ja, es geht ja jetzt auch um den Käufer. Also
ja, und der Käufer, der macht sich keine Gedanken drüber. Ich meine, wenn ich ihn das Glück habe und kann das Ding für den Halbpreis kaufen, dann soll ja auch eBay da sein. Mhm. Dann nutze ich es ja auch, um etwas, ist einfach für 600 Euro zu kaufen, wenn es im Laden 1000 oder 2000 Euro kostet, dann auf dem Flohmarkt ist es ja eine große Sache. Und man kann das Ding ja auch nicht für den Preis im Laden, sondern das ist auch nicht. In dem Fall ist es gebraucht.
Ja.
Also ich denke mal, wenn die Begründung von dem Richter kommt, dann hat er noch nie bei eBay was eingekauft. Es ist einfach mal gang und gäbe, dass man alles bei 1 Euro starten lässt. Das ist so.
Ich glaube, das hat ja auch einen Grund, weil also die Kleinteile, die sich ja wie Transaktionsgebühr von eBay, ich hätte am Startlos ausgeht. Also wenn ich sage, ich mache 2 Euro, dann ist 250 Cent plus ein paar Prozente vom Endwert. Und wenn ich halt eben sage, ich möchte mein Kosten auch starten, dann ist es schon nur 1%. Also wenn ich sage, warum soll ich die paar Cent oder Euro Marge auch noch rausschmeißen, wenn ich weiß, dass es nur
also ich das schon von daher sagen, es ist einigermaßen wichtig, das ist ja nicht der endgültige Kaufpreis von 1 Euro gewesen. Also
ja,
es ist ja nicht so, dass da 1 Euro Startpreis steht und denkt, hey, super, habe ich bei 1 Euro, sondern der Mensch hat ja offensichtlich bis 650 Euro geboten oder 600. Das wäre dann auch der Preis.
Nee, und was glaubt ihr, was das für Folgen hat für eBay, wenn sowas durchkommt? Ich meine,
dass man unter allen Ideen und die Mikrofonase vermuten müsste. Also die Begründung ist natürlich, dass mit dem Boden noch dazu, das kann ich gar nicht glauben, dass du den Richter so begründet hast.
Ja, das ist was.
Also was er natürlich auch reißerisch gemacht, aber das war so im Prinzip, war das dann in dem Gesetzestext. Also in der Begründung, der Urteilsbegründung war das dann.
Aber was natürlich noch eine Frage ist, wie dieses Produkt deklariert war bei eBay. Also
ich
als Neuware.
Es war als Neuware.
Das ist schon komisch, dass es dann für 1 Euro.
Ja, naja, man kann natürlich, es gibt auch Firmen, die gehen in Konkurs oder ähnliches und müssen ihre Ware raushauen. Also insofern. Na gut, das Ganze hat natürlich, das Ganze ging natürlich auch noch vor die nächste Instanz und das Landgericht Karlsruhe war es, glaube ich, hat das Urteil in zweiter Instanz dann halt aufgehoben, hat gesagt, das ist völliger Blödsinn, es gibt Millionen von Angeboten für 1 Euro bei eBay, es spielt eigentlich keine Rolle und der Käufer hat nichts zu zahlen. Dem ist ja eh schon das Geld flöten gegangen, weil es ist unwahrscheinlich, dass er das Geld für das Navigationsgerät wiederkriegt. Und das Navigationsgerät ist ja nun auch weg. Also der hat nun wahrlich nichts mehr zu tun. Er hat es ja bekommen, aber Hela-Ware wird immer eingezogen. Die gilt ja als Beweis. Egal, es ist ja Hela-Ware. Und die Hela wurden ja auch. Hela-Ware, es ist ja bewiesen, dass es Hela-Ware ist.
Und wenn es durch ist, kriege ich es nicht zurück.
Okay. Nee, weil der Fall, dass du nicht wusstest, dass es keine Hela-Ware ist, schützt dich nicht davor, dass du deine Ware verlierst.
Ja,
ja, das ist dein Pech. Also, das ist
Erstattung von dem Hela.
Der Hela, also ich glaube, der Hela wurde auch verklagt. Er hat es zwar über Polen gemacht, aber ich weiß auch nicht, wie.
Die EU-Recht, glaube ich, lässt es vielleicht zum EU-Recht. Das EU-Recht
ja, eben. Also ein Käufer kann nicht aufgrund des niedrigen Startangebots der Hehlerei bezichtigt werden, wie ihr auch schon gesagt habt. Anders sieht es allerdings aus beim Sofortkauf, denn da haben sie es noch nicht geschafft, das zu klären, weil es ist natürlich klar, dass wenn der Sofortkauf besonders niedrig ist, dann sollte man also schon hellhörig werden. Das ist dann, da sind sie noch im zweite. So, der zweite Fall, der ist auch sehr nett. Das zeigt die schönen betrügerischen Absichten, die ein Mensch haben kann. Also ich finde ihn sehr hinterhältig. Und zwar kam irgendwie eines Tages eine Person nach Hause, die im Prinzip nichts mit E-Mail zu tun hatte, kam nach Hause, hat den Anrufbeantworter abgehört und hörte als erstes, dass irgendwelche dubiosen Leute endlich mal ihre Ware sehen möchten, denn sie hätten ja dafür bezahlt. So. Nun stand sie da und hat sich gleich an den Anwalt gewendet, weil das konnte ja irgendwie nicht sein. Sie hat noch nie irgendwas über eBay gehandelt. So, wie kam das jetzt zustande? Es gibt irgendeinen Betrüger, der ist auch bekannt und verknackt worden, soweit ich weiß. Der hat sich willkürlich auf dem Telefonbuch, Anschrift, Nummer, alles rausgesucht, den Namen bei eBay eingetragen, sich damit angemeldet, alle Geschäfte mit diesem Namen abgewickelt, sodass es aussah, als wäre es die Person gewesen, die diesen Handel abgeschlossen hatte. Der Betrüger hat sich außerdem noch, was richtig fies ist, von irgendeiner Institution, irgendeiner allgemeinnützigen Institution, die Kontodaten geholt, weil die mal veröffentlicht wurden. Also kein Problem, und hat die bei eBay als Referenzkonto für die Gebühren angegeben. Die Ware wurde natürlich auf ein anderes Konto bezahlt und somit hat der Betrüger natürlich schönes Geld gehabt, ja, und den Schaden hatten dann halt, die Person aus dem Telefonbuch, weil sie nun da stand und ständig Klagen gekriegt hat und der Kontoinhaber des Referenzkontos, was für eine allgemeinnützige Organisation ziemlich böse ist, weil die ja immer auf jeden Cent achten müssen und ich fand den schon ziemlich heikel. Das Geld war übrigens auch in dem Fall weg, weil der Betrüger, bevor es rauskam, natürlich das Geld von seinem Konto schnell in irgendein Konto im Ausland transferiert hat und es war nicht mehr zurückzuverfolgen. Und er hat wohl mehrere Aktionen durchgezogen. Es wurde auf jeden Fall immer gesagt, es war immer dasselbe Konto auf der Postbank, ich weiß nicht wo, aber war schon ziemlich, ja, dreist. Ja. Jetzt kommen wir zu einer Grafik.
Das ist quasi das Identitätsproblem, was wir vorhin bei den Kunden haben. Ist da nicht eBay in der Pflicht sicherzustellen? Weil ja von meinem eBay ist da völlig raus, weil die ganzen Vertragsangelegenheiten.
Das ist ja eigentlich noch voll im Kaufvertrag so eine Angelegenheit bei der Anmeldung von eBay. Und das ist.
Kommen wir auch noch zu.
Es ist jetzt, ja. In dieser Grafik, die Zeit von der IC3, das ist in den USA so eine Stelle, die nimmt Beschwerden an zum Thema Betrug. In dem Fall geht es um Online-Betrug. Die arbeiten auch eng mit dem FBI zusammen. Und zwar sieht man hier, dass die meisten Beschwerden über Online-Betrug sich direkt auf den Optionsbetrug beziehen. Betrug hat das Wort. Es ist natürlich eine subjektive Sache, weil so ein Auktionsbetrug, den kriegt man schon irgendwie mit, oder man merkt, dass da irgendwas nicht stimmt und dann laufen natürlich massenweise Beschwerden ein. Das ist natürlich immer schön, also daran merkt man auch, dass Menschen im Nachhinein ganz aufmerksam sein können. Aber, ja, und als meine letzte Folie jetzt noch, die Folie zum Thema, was kann man denn alles Schönes mit eBay anstellen? Wie kann man Leute beim Tisch ziehen? Hehlerei hatten wir ja schon.
Auto jetzt.
Auto über Tisch. Nein, nur was alles so passiert. Dann Missbrauch fremder Benutzerdaten, also was wir hatten, die ganze Telefonbuchgeschichte aus dem Telefonbuch raussuchen, oder was ihr schon erwähnt habt mit dem einfach die Account einen fremden Account benutzen, also man kann ja auch die Daten irgendwo herkriegen, das besprechen wir auch noch, da gibt es Probleme mit Daten und ähnlichem. Also sich, ja, und da gibt es nämlich auch ein schweres Problem mit dem, bei eBay ist es nämlich so, jedes Geschäft, das über den Account abgewickelt wird, geht zulasten des Account-Inhabers, egal wer es in Wirklichkeit getan hat. Also wenn jetzt jemand meinen Account stehlen würde, sich mit meinem Account einloggen würde und Geschäfte damit abwickeln würde, geht es auf meine Kosten. Da kann man nichts gegen tun. Also deswegen sollte man seinen Account auch gut sichern. Das nächste Schöne ist unechte Gebote bzw. Spaßgebote. Bei Spaßgeboten liegt die Strafe jetzt ungefähr bei, ich glaube, ich habe irgendwas mit 1200 oder 1500, irgendwas in dem Dreh, 1500 Euro gelesen, weil natürlich ziemlich viel, erstens Verlust ja, und auch ziemlich viele Kosten natürlich entstehen können.
Für Spaßangebote, Klangkabel und so weiter, die sind immer noch zu hart.
Ja, das wäre dann wahrscheinlich sowas ähnliches wie bei bezahlte Ware nicht versenden. Also genau, es gibt halt unter eben Angebote von Ware, die es nicht gibt oder die der Anbietende nicht hat, ist natürlich total ja, da kannst du schöne Späße mitmachen. Und dann gibt es noch haufenweise andere Sachen, wie zum Beispiel Phishing-Mails, dass Leute das eBay-Layout in ihren Mails total nachbauen und einem Mail schreiben von wegen, schicken Sie uns mal bitte Ihre User-Daten, weil wir brauchen das und das. Oder eben das, was man auch von Banken kennt, also von angeblichen Banken. Ja, genau. So sieht's aus. Jetzt kommen wir zum Thema Sicherheit.
Genau, da würde ich wieder rein. Also nur noch mal zu sagen, das war ja genau das, was ihr gesagt habt mit dem Account bei eBay. Und zwar ist derjenige, also eBay hat nicht die Nachweispflicht zu führen, wer denn jetzt eigentlich das Gebot abgegeben hat. Das ist derjenige, der hat sicherzustellen, dass sein Passwort nicht weitergegeben wird und nicht von Dritten halt.
Das war der Rechtsschein. Rechtsschein von eBay.
Genau, genau. So, ja. Also das Problem ist einfach, bei der Sicherheit ist erstmal der Benutzer, wie immer, bei jedem System, was irgendwie von Menschen gemacht wird, und zwar ist der einfach mal zu vertrauensselig. Also man muss immer wieder feststellen, Menschen sind unberechenbar. Und als nächstes Sicherheitslecks wird es dann halt, bei eBay ist ein Informationssystem und es basiert auf einer Datenbank, und diese Datenbank war jetzt vor kurzem erst wieder in den Schlagzeilen, weil es war möglich, die Lücke genau kriege ich jetzt gerade nicht mehr zusammen. Auf jeden Fall war es möglich, direkt auf die User-Daten zuzugreifen. Geburtsdaten, Adresse, eBay-Account-Name sogar. Das Passwort konnte man allerdings nicht abfragen. Und das konnte man alles sich runterziehen innerhalb von Sekunden. Also wenn man sich halt zum Programm geschrieben hätte, hätte man Tausende von Daten halt gehabt, Datensätze. Und aufgrund dieser Datensätze wurden dann halt natürlich Phishing-Mails halt perfekter gemacht. Also weil jemand halt mit seinem Accountname und dann noch seine Adresse und seinen Namen, das wirkt dann halt schon sehr vertrauenserweckend. Ja? Okay. Dann haben die sogar noch. Genau, also das dritte Problem haben wir dann einfach noch, das Authentifikationsproblem, das ja immer beim E-Commerce, was ihr ja auch angesprochen habt, besteht. Also wer ist eigentlich diese Person, die da steht? Also wer meldet sich da eigentlich an? Das kann eigentlich eBay faktisch fast kaum nachvollziehen. Phishing Mails waren schon genannt, genau. Dann haben wir den Identitätsklau, also den Account-Klau, praktisch. Und dann haben wir noch das Problem gefälschte Treuhandkonten. Das bezieht sich jetzt auf beispielsweise auf Banden, die angeben, Treuhandkonten zu verwalten und sagen so, okay, verwende mal das Geld auf mein Konto. Das ist ein Treuhandkonto und ich kriege dann erst das Geld, wenn du deine Ware hast, so nach dem Motto. So, der unbedarfte Nutzer wird das natürlich dahin transferieren, das Geld, aber das Geld ist sofort weg, also er kriegt das nie wieder, das ist in irgendwelche dunklen Kanäle, fließt das Geld und dann ist es halt weg. Das Treuhandkonto ist natürlich gefälscht, die Zertifikate, die das eigentlich beweisen sollten, natürlich auch dementsprechend, der Nutzer ist geprägt, kriegt keine Ware, das ist das Problem. Anderes Problem ist, haben wir natürlich verschiedene Rechtssysteme, haben wir. Also in Deutschland haben wir natürlich ein ganz anderes Rechtssystem als beispielsweise in Japan und so weiter. Das heißt, der globale Handel führt auch noch weiter zu Unsicherheiten. Also wenn ich jetzt in Japan beispielsweise irgendwelche Waren halt anbiete, und dann kann ich mein Recht schwerer da durchsetzen, als wenn er hier im mitteleuropäischen Raum wäre. Das führt auch noch zu Sicherheitsproblemen. So, und jetzt haben wir uns noch natürlich eine Frage für euch ausgedacht, und zwar, ist überhaupt eine sichere Online-Auktion auf Grundlage des eBay-Geschäftsmodells möglich? Also, nur nochmal zur Erinnerung, das eBay-Geschäftsmodell war ungefähr so von uns vereinfacht, und was denkt ihr, ist es möglich, eine sichere Online-Auktion zu machen?
Ja, das wäre eBay nicht definitiv sicher genug, sicherstellt, dass die Leute, die sich anmelden, die Leute sind, die zu seinem Vorgehen.
Also Authentifikation.
Das Modell wird über Google ja gerade noch, dass jeder, der irgendwie einen Browser bedienen kann, sich anmelden kann, ohne weitere Schritte und Kosten und so. Das heißt,
okay, habt ihr noch andere Ideen?
Ja, es gibt da diese Möglichkeit bei eBay als Premium an der LZ, dass man sich ein Postident-Verfahren unterzieht und quasi zumindest die Adresse, die man angibt und so weiter, über den Postboten prüfen lässt. Und zumindest kann man als Käufer ja sagen, okay, ich bin selber schuld, wenn ich nicht bei nicht zertifizierten Anbietern kaufe.
Okay.
Also das wäre zumindest ein Schutzstufe, dass es den Käufer zu
wenn du gewerblich bei denen handelst, also wahrhaftig ist, dann bist du sogar dazu verpflichtet, so ein Postident-Verfahren zu machen und dich zu identifizieren.
Also ihr meint so wie das
ist... Es geht nur noch darum, dass dein Passwort sicher ist, dass keiner glaubt. Das ist auf jeden Fall schon mal von dem Verkäufer die Identität sichergestellt.
Also ihr würdet selbst an dem System, so wie eBay funktioniert, nicht ändern. Also ihr würdet das System so lassen und sagen, so, wir müssen jetzt nur noch...
Das weiß ich nicht.
Das war, darauf zählt ja die Frage eigentlich ab. Also würdet ihr das Geschäftsmodell von eBay eigentlich ändern oder würdet ihr es zu weit belassen? Ja?
Also was mir persönlich immer am meisten Sorge aufschließt, ist, wenn ich was kaufe, dass ich irgendwie einen Vertrag schließen will mit einem Pseudonym. Also nicht meins, sondern wenn ich mit dem Partner kann. Das ist oft genug schwierig, dass du brauchst steht hinter dem Pseudonym auch das, was dann am Ende an Personaldaten steht, beziehungsweise sind die dann auch im Text nochmal eine ganz andere Frage. Ich weiß nicht, ob sie das inzwischen geändert haben.
Also du würdest eher dazu
übergehen? Sehr schwierig, möglich rauszufinden, wer das eigentlich ist.
Also du, wenn ich so kurz zusammenfasse, du würdest dann dazu übergehen, dass man sich mit dem realen Namen als Benutzernamen anmelden sollte, oder?
Ja, also ich finde es total, dass man sich mit irgendwelchen Pseudonymen da Verträge rechtlich bindende, oder zumindest angeblich rechtlich bindende Verträge eingeht.
Ja.
Also, offiziell muss man ja auch den richtigen Namen ja bei der Anmeldung abgeben, der aber auf der Klassifizierung nicht war. Aber den kann man ja fälschen.
Ja, nach dem Kauf, das ist auch der Punkt.
Ja, aber du hast ja vor dem Kauf, also ich habe mich vor kurzem angemeldet, war vor dem Thema ja, und da musste ich, war verpflichtend, den Namen, den vollen Namen anzugeben.
Ja, aber wenn du irgendwo bieten möchtest bei jemandem, dann
spielst du auch
68.
Ja, das ist schon nicht klar.
Und dann hast du mit Schmusenmaus schon mal schlechte Erfahrungen gemacht.
Ja.
Und dann mach da einfach einen neuen Account und du siehst dann wieder nicht mehr, dass man die Baselmaus die hat.
Ja, wobei, dann haben sie ja eigentlich...
Der gleiche Typ ist, der immer
List macht. Dann haben sie ja jetzt eingeführt, dass du jetzt nachgucken kannst, welcher User welchen Username hat.
Ja,
genau, den Verlauf der Username.
Ja, aber nur, wenn er die gleiche E-Mail-Adresse hat.
Ah, okay, gut.
Ja, das ist ein bisschen so. Ich kenne noch andere Plattformen, auch ausländische Plattformen, dort ist es viel schöner. Das Idee bei eBay ist ja sozusagen versteckt, ich habe eine E-Mail-Adresse, ich habe den Verkäufer-Account. Und wenn ich eine Mail habe, wenn ich eine Anfrage habe oder sowas, muss ich ja über eBay sozusagen dahin schicken.
Ja.
Andere Plattformen bieten dann an, als blöder Verkäufer, mache ich gleich meine ganze Adresse rein, meine Telefonnummer rein, meine Anschrift, ich kann mich noch machen. Und das passiert mit 95% aller Fälle, dass man das bestellt wird, dann geht man die.
Okay.
Aber hier hat ja die Möglichkeit, halt ein Verkäufer bei eBay theoretisch auch. Also wenn er halt sich vertrauenswürdiger machen will, kann er ja auch sagen, du kannst mich unter, also kannst du da reinschreiben, du kannst mich unter der und der Nummer anrufen.
Ja,
es gibt ja auch diverse Kommunikationsmöglichkeiten, also eBay, da kann man auch vorab mit dem reden und dann noch eine E-Mail austauschen und so weiter und so fort oder Adressen austauschen. Das ist immer dann, da muss der Käufer dann in dem Moment quasi darauf achten, dass er da vertrauenswürdige Personen als Verkäufer gegenüber hat. Nicht einfach bei jedem was geben. Das wird auch sicherlich tun, je nachdem, wie hoch der Preis dann wird.
Okay, also ich muss, dann gehen wir einfach mal weiter. Also ich habe mir dann, also es sind gute Antworten gekommen und wir haben uns jetzt überlegt, okay, was macht eigentlich eBay aktiv, um die Sicherheit auf seiner Plattform zu erhöhen? Und dazu haben sie natürlich das Bewertungssystem eingeführt, was ihr ja schon genannt habt, oder was zumindest in allen Köpfen drin ist. Und das Bewertungssystem ist natürlich alleine nicht genug, weil es gibt natürlich auch Leute, die Treuhandservice. Die haben PayPal eingeführt, wo ihr dann halt praktisch den Vertrag versichern könnt, Betrag, den ihr dann einzahlt. Und wenn die Ware nicht ankommt, dann kriegt ihr das Geld natürlich wieder zurück. Beziehungsweise, wenn ihr das Geld einzahlt, wird das Geld erst überwiesen, wenn ihr sagt, dass ihr die Ware bekommen habt.
PayPal und Treuhandservice sind also verschiedene Faktoren. Es gibt natürlich den Treuhandservice, der halt so passiert, wie das in die Bank halt erst das Geld freigibt. Und PayPal ist aber schon noch einfach nur bezahlbar, wo ich halt auch mein Geld zurückbekomme, aber das ist uns halt
verschwunden. Ja, aber es läuft zumindest unter, es funktioniert ähnlich wie der Treuhandservice, ja.
Okay.
Ja?
Das ist bestimmt das Problem, oder? Ich kriege die Ware, sage, wir haben sie nicht bekommen, ich kriege das Geld dann zurück und dann war auch Geld. Was schützt dann davor, dass der Käufer nicht betrügt? Das ist jetzt
einschreiben.
Einschreiben. Dass du sagst, dass du
gerade. Ja. Okay.
Genau. eBay hat eingeführt, dass eine Schufa-Auskunft gemacht wird. Damit könnte man theoretisch nachweisen, ob die Person überhaupt existiert. Also gibt es in Deutschland, gibt es zu jeder Person einen Schufa-Eintrag. Das heißt, wenn die Person. Nicht nur. Also soweit ich das verstanden habe, wird da auch deine Kreditwürdigkeit nachgeprüft.
Also was kann der?
Du hast auch ein positives Feedback.
Aber jeder wird grundsätzlich
sein. Aber jeder, der nicht umgehört hat, ist der Opfer.
Ja.
Und auch von denen, die Post bekommen. Gibt es
noch Kreditreformen oder so, was andere, die dann sowas auch machen, die Schüler? Ich dann anschreiben, wo du dann leider deine ganzen Mobilitätssachen gegen mitteilen musst.
Ja? Okay. Da bin ich
auch. Da haben sie das in Deutschland aber auch erst vor kurzem eingeführt. Da haben sie also da gab es nicht verstanden, vor kurzem, und das ist so eingeführt, dann ist es halt einer der Dinge, ein bisschen sinnvoller scheint.
eBay scannt Angebote direkt nach, also die arbeiten jetzt mit den Behörden zumindest in Deutschland zusammen und gehen zumindest nach auffälligen Angeboten nach und beenden die halt vorzeitig. Also mir ist das Beispiel passiert, ich habe wollte für einen Laptop bieten und dann habe ich nur noch eine Mail bekommen von wurde aus nicht näher erklärten Gründen auf jeden Fall beendet, weil wahrscheinlich ein Betrugsversuch vorliegt oder so. Und das macht aktiv jetzt eBay. Und zu guter Letzt schließen sie natürlich auch Nutzer aus, aber das ist halt auch nur begrenzt möglich, weil, wie gesagt, andere E-Mail-Adresse oder, ja. So.
Dieses Scannen, wie funktioniert das ungefähr?
Was meinst du?
Nach was für Parametern scannen die
das? Das haben sie vielleicht nicht, also haben wir uns das jetzt nicht weiter angeguckt, das, also ich nehme.
Also, das ist die Frage, haben sie eine Heuristik entwickelt oder?
Sie verlassen sich auch teilweise auf Antworten auf den einzelnen. Kannst du also auch bei eBay, glaube ich, die sagen, das stimmt was nicht oder so?
Ja, nicht.
Auf jeden Fall haben sie auch die Zusammenarbeit natürlich verstärkt, wenn sie nicht zu den einzelnen.
Genau. Ja, also wir haben uns dann jetzt noch überlegt, so was kann man eigentlich machen, Prävention zu machen, ist ja eigentlich das Beste. Also im Prinzip sollte man eigentlich immer die Preise vergleichen, man sollte sich die Bewertungssysteme auf jeden Fall sehr gut durchlesen, man sollte die Beschreibung prüfen, was steht denn eigentlich überhaupt drin und was brauche ich denn dann? Schauen, ob es vielleicht irgendwo klein geschrieben defekt ist oder so. Dann sollte man, ja genau, dann muss man sich auch klar machen, dass die Gebote halt verbindlich sind, die man abgibt. Das wäre es hier vorhin schon gesagt haben. Und man sollte schauen, die Versandgebühren sollte man sich anschauen. Also wenn jetzt irgendwie 50 Euro für einen MP3-Player Versandgebühren ist, falls versicherter Versand ist oder so, dann sollte man entweder dem Verkäufer vorher mitteilen, dass man sagt, okay, wir versenden das über einen anderen Weg oder so. Und wenn er sich nicht darauf einlässt, dann wäre das halt auch wieder zumindest ein Grund, bei demjenigen nicht zu kaufen oder so. Man sollte Grund, ja?
Wegen der Beschreibung. Wenn es alles darauf hindeutet, nicht anders kaufen, wenn irgendwo ganz klein versteckt steht, ist es auch nicht so. Dann ist es trotzdem
rechnungsfrei. So, also wenn es leserlich in dem
Ding. Ja, leserlich, irgendwo klein, wenn da jetzt ein Text oder drei Seiten ist. Weil ich mir dann nicht jeden Satz durchlesen, vor allem wenn es mal irgendwie uns gescheit ist.
Wenn, so wie ich das verstanden habe, ist die Beschreibung
echt. Ja. Aber hier geht es ja jetzt auch um die
Produktbeschreibung. Ja, genau. Ja. Also es gibt ja auch diese.
Schreiben so einen Text von irgendwelchen tollen Spielen und irgendwas, was wir nicht irgendwo, dann schreiben sie sich verkaufen und meine Sachen.
Ja, das ist ja das. Also
dann sollte man halt davon abstammen, das ist ja Prävention. Also solltest du das entweder durchsetzen. Also du solltest halt wirklich schauen, ob das, was er da eigentlich verkauft. Weil du hast halt keine Möglichkeit, das nachzuprüfen. Es sei denn, es ist ein kommerzieller Händler, dann gilt das für ein Absatzgesetz.
Wenn da irgendwo steht, ich mache meine Sorgen, also ein guter Preis sagt, kennt natürlich auch unter Betrug.
Das ist natürlich Täuschung irgendwo, aber ob das jetzt genau geregelt ist, da bin ich mir nicht sicher, müsste ich jetzt lügen.
Das ist definitiv Auslegungssache, aber das ist immer lügen. Also,
ja, aber wenn die Buch steht, ich verkaufe meine Socken und wirklich von unten drunter steht, dann kann ich verkaufen nicht. Sondern nur ja, das Label davon, was da dran liegt, dann ist es natürlich Täuschung. Also, das schätze ich wohl nicht mal ein. Du musst es dann halt nur nachweisen in dem Moment, denke ich mal, dass du täuscht hoch ist.
Ja?
Zu den Versandkosten, ich habe das Gefühl, was du bestellt und da stand nicht drin, der Verkäufer, da die Leute das so runterdrehen, gehe ich nicht mehr mit und gebe auch die Versandkosten. Das heißt, dass die auch.
Das ist aber eigentlich nicht, weil die Versandkosten sollen ja wirklich nur den versicherten Versand ziffern und der kann ja nicht eigentlich darüber dann sein Angebot.
Aber die Leute, also das heißt, super nicht mehr so fest für 3,50 Euro und dann 6 Euro Versand oder sowas drauf, weil die.
Auf jeden Fall hast du die Möglichkeit, hier das nicht zu schreiben.
Und das von der Fließen, kein Kaffee.
Genau, und dann sollte man, also das sind halt auch so Tipps vom FBI und so weiter, die haben so Prävention. Und dann meinten sie, versucht dem Verkäufer, schlagt ihm vor, einen Treuhandservice zu machen, also zu benutzen. Und wenn er das nicht tut, dann solltet ihr lieber Abstand davon nehmen. So.
Also in dem Fall war es sogar
schon Schiffe Warentest. Ja, okay. Schiffe Warentest, das FBI hat fast die gleichen Punkte. Dann solltet ihr das Rückgaberecht prüfen halt, ob das ein kommerzieller Händler ist oder ob das ein normaler Händler ist, also ein privater Händler, kann man das sagen? Also auf jeden Fall ein privater Verkäufer. Ja, genau. Und dann wäre noch die Gewährleistung zu prüfen, also das sind so die Sachen. Genau. So, dann komme ich jetzt zum Fazit. Also im Prinzip ist es eigentlich so, dass der gesunde Menschenverstand immer noch unersetzbar ist, also man sollte halt schauen, worauf man sich dann einlässt bei eBay.
Zum Beispiel keine WLAN-Kabel kaufen.
Beispielsweise Spaßgebote, genau, Stichwort. Es gibt einfach keine sicheren Systeme, also jedes Informationssystem hat seine Lücken und es gibt immer kreative Menschen, die das umgehen. Und letztendlich halt eine gesunde Skepsis dazu noch. Also schauen, sich nicht irgendwie vom Angebot täuschen lassen, dass es so, wow, ich kriege jetzt einen Laptop für nur 200 Euro und wir schauen, was kostet das eigentlich im Laden und vergleichen, ist der Preis gerechtfertigt, kann er das überhaupt dazu zu diesem Preis verkaufen oder ist das vielleicht doch aus einer eher dunkleren Quelle, wo er das Gerät hat. Genau. Noch irgendwelche Fragen?
Nein.
Ansonsten gibt es noch den letzten Tipp und das ist, geht einfach um den Laden um die Ecke, da seid ihr am sichersten. Und genau.
Also ich denke, Mediamarkt tut auch.
der kleine Computer, der stand mir da so. Der kleine Computerladen um die Ecke, der das gut berät, stand mir dabei vor Augen, als ich das gefühlt habe.
Man kann bei Mediamarkt sowieso die machen groß Werbung für irgendwas. Also man kann zu denen rüber sehr Werbung machen, mit dem Superpreis ist der Preis auch super, es muss halt nicht zwingend so sein.
Also, ja, das stimmt.
So, wenn ich mich also da habe ich teilweise schon Sachen verkauft, irgendwie für deutlich mehr als die bei Amazon bekommen hätten, als Neupreis.
Weil ja, weil
sie eigentlich sind bei eBay und sie bieten hier super günstig. Da zahlen die auch komische Preise, seltsamerweise. Was einfach denken, das ist günstig, aber das ist günstig.
mein Geld auf die Kasse nehmen, dann sehe ich, wo die Ware. Deswegen mein Geld sicher. Und dann weiß ich, was ich
mit habe. Ja, genau, du kannst die Ware
aufgeschwätzt haben. Ich muss mir 10-mal durchgehen, ich muss mir 10-mal hin und her rennen, ich muss nach Hause gehen, nochmal nachdenken und wiederkommen. Das Ding ansehen, anschauen, ausprobieren. Also, das ist wirklich die Sicherheit.
Hast du einen greifbaren Typen?
Genau, du hast einen Ansprechpartner, den du dich erst authentifizieren musst.
Außer wenn das Ding mir nicht gefällt, kann ich das nicht mehr machen und sagen, okay, sind Fragen.
Kannst du ja irgendwann auch noch einen Abschlusshinsatz kaufen?
Wenn ja, aber nur wenn du beim kommerziellen Händler kaufst. Ja.
Nee, aber es ist auch ein Laden wieder.
Ja, natürlich, also der Laden ist ja immer ein kommerzieller Händler.
Das ist nicht recht. Also, es ist nicht irgendwie ein Recht, auf das du kaufen kannst. Sondern Mediamarkt, weil sie so groß sind,
ja.
Und weil sie diesen Wettbewerber Internet haben, kannst du da innerhalb von 14 Tagen umtauschen. Das darfst du nicht mehr brauchen. Das ist nur von der dass du hingehen kannst,
die noch die Ware angehen
kannst? Gibt es noch Frage?
Ich habe eine Frage.
Ja.
Und zwar, ich schicke mir welche nicht bestellt, aber die schicken mir irgendwie zu viel zu, aus Versehen. Ja? Also, ich habe zwei Pakete, ich habe zu viel zwei Laptops bekommen. Ich schicke den auch zurück, weil ich denke, ich stelle ja, aber schreibe auch, Fehler bezahlen. Der ist aber gerade nicht da, die Post schickt er dir zurück zu meinem Postamt und sagt, ich soll jetzt wieder meine Grundkosten zahlen.
Also normalerweise, wenn du, ich habe einen Teil dazu gelesen, und zwar, ich weiß nicht, ob man den Equivalent dazu benutzen kann, aber wenn die Ware kaputt ist auf dem Versand oder die Ware nicht der Beschreibung entspricht, ist es dann so, dass der Versender der Ware auch die Rückwende-Portokosten tragen muss. Also
wenn ich sage, also den Empfänger zahlt und der Gewissheit, was ich da ist, wie kostet der zu mir? Und dann kannst du den zahlen.
Ich glaube, das ist dann. Das gibt keine
Nummer. Das überlegt nicht.
Wenn jetzt Ware bei mir falsch ankommt, habe ich überhaupt keine Pflicht. Ganz genau, ich habe keine Pflicht, weil wir den Absender zu benachrichtigen. Deswegen bestimmt auch in Deutschland jährlich einige Kühlschränke und sowas alles. Wenn das einfach falsch ankommt, okay. Ich als der Typ, der das entgegennehme, habe sogar das Recht, das Ding so benutzen, als wenn es meins wäre. Das heißt, wenn mir jeder mal einen Kühlschrank falsch zustellt, ja. Ich sage, braucht ihn das nicht Bescheid zu sagen, ich kann ihn dann bis zu merken, der ist bei mir falsch angekommen, kann ich benutzen, dass das meiner wäre. Wenn die nach 5 Jahren ankommen, also wir wollen den Kühlschrank zurück, dann würde ich sagen, ich bin neu, sondern.
Was ist, wenn die nach einer Woche sagen, schön, du wolltest ihn wieder haben? Was ist, wenn die nach einer Woche sagen, schön, du wolltest ihn wieder haben? Da wissen sie sich um den Transport auch selber kümmern, oder?
Genau. Okay, das ist klar. Also ich brauche sie da nicht so, wenn die so blöd sind. Okay. Ich habe das in Recht gehabt, in der 12. Klasse oder sowas, und da habe ich auch gelernt, dass einige Kühlschränke, Waschmaschinen und solche diesen Teile in Deutschland bei den Mediamarkt lagern, bestimmt, weil die Teile ausgeliefert werden. Wenn die Typen, die ausgeliefert sind, blöd sind und eine falsche Adresse, dass sie ausgeliefert, die haben zwar eine Unterschrift, aber wo haben die das ausgeliefert? Unter der Adresse nicht.
Okay.
Schöne Sache.
Klar, Mann. Ich würde euch bitten, das nächste Mal pünktlich zu kommen, weil es ist für den Vortragenden etwas irritierend, wenn immer wieder Leute reinklatschen.
Ich soll auch mal mit dir zu verdienen.
Mittwoch wird zusammengelegt, ne? Ja, Mittwoch wird zusammengelegt in 30, 35 Minuten. Pünktlich bitte bei Vorträgen. Also wir können es ab, aber deutsche Kommilitonen gegenüber Leute nicht mehr sein.
Okay, vielen Dank für das Wort.
Dann ist Mittwoch. Tschüss, ciao.